Gnade sei mit euch allen und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Predigtwort kommt heute aus Markus 1, die Verse 1 bis 13. Ich werde sie zuerst mit uns lesen. Markus Kapitel 1, Verse 1 bis 13. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Hast du schon einmal sehnsüchtig auf irgendeine Person gewartet? Eine Person, die dir sehr wichtig ist, die du liebst, die du schon lange nicht gesehen hast. Vielleicht musstest du mal mehrere Wochen oder mehrere Monate oder sogar mehrere Jahre auf jemanden warten. Voller Sehnsucht, voller Spannung, und vielleicht voller Schmerz, wenn es sehr lange gedauert hat. Und jetzt stell dir vor, wenn du dieses Gefühl kennst, stell dir vor, du musst 10 Jahre auf die Person warten, die du am allermeisten liebst. Und in dieser ganzen Zeit hörst du von der Person nichts und siehst sie nicht. Du bekommst vielleicht immer mal wieder einen Brief, aber das ist alles. Ja, du liebst diese Person und sehnst dich nach ihr, mehr als nach irgendjemand anderem. Und jetzt stell dir vor, nach diesen 10 Jahren kommt jemand in dein Zimmer hineingelaufen und ruft: Er kommt! Er ist wieder da! Ich denke, in diesem Moment könnte unser Herz überfordert sein. Und wisst ihr, in dieser Zeit, unmittelbar vor dem, was Markus hier schreibt, was er hier so spektakulär beschreibt, da gab es in Israel manche, denen es genauso ging, die vielleicht ihr Leben lang gewartet haben auf jemanden, der ihnen verheißen war, voller Sehnsucht. In gewisser Weise war das ganze Volk in dieser Erwartung, weil eben das Alte Testament ganz viel darüber berichtet hat, dass Gott einen senden wird, einen König schicken wird, der sie aus der ganzen Not befreit. Ja, und viele haben in dieser Zeit gelitten. Viele waren in dieser Zeit unterdrückt. Und vielleicht haben manche auch dieses Warten aufgegeben. Und mitten in diese gespannte oder enttäuschte Erwartung hinein kommt jetzt ein Ruf. Und da passiert das, was Markus hier beschreibt. Er schmettert quasi das Thema seines Evangeliums direkt im ersten Vers auf den Tisch. Schaut nochmal rein. Da schreibt er, es ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Es ist der Beginn der großartigsten und spannendsten und schönsten Geschichte, die die Welt je gehört hat. Es geht um Jesus Christus, es geht um eine Person, es geht um den Sohn Gottes. Er ist diese Person, auf die nicht nur das Volk Israel, sondern wie wir auch in dem Abschnitt sehen, die gesamte Schöpfung, die sichtbare und unsichtbare Welt, er ist der, auf den alle warten, auf den alle gespannt warten. Und mitten in dieses Warten hinein kommt jetzt dieser Ruf, der König kommt zu uns. Und das ist das Thema der heutigen Predigt. Der König kommt zu uns. Wir werden uns in drei Punkten anschauen, wie dieser König zu uns kommt. Nämlich der König kommt zu uns im Auftrag des himmlischen Vaters. Der König kommt zweitens zu uns in der Kraft des Heiligen Geistes. Und drittens, der König kommt zu uns im Gehorsam des treuen Sohnes. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Hier in Markus 1, da sehen wir den dreieinigen Gott am Werk. Ja, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist gemeinsam kommen und ihren Plan vollziehen, der schon vor aller Ewigkeit existiert hat. Und diese Dreieinigkeit spiegelt sich in den drei Punkten wieder. Es ist der Auftrag des himmlischen Vaters, der den Sohn sendet. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die diesen König für den Dienst erfüllt und salbt. Und es ist der Gehorsam des Sohnes, der selbst der König ist. Lasst uns eintauchen in diesen gigantischen Auftakt von dem großartigsten Drama, von dem Höhepunkt von Gottes Weltgeschichte. Wir beginnen mit dem ersten Punkt. Der König kommt zu uns im Auftrag des himmlischen Vaters. Und dieser Auftrag, den der Vater dem Sohn gibt, das ist ein zweifacher Auftrag, der die einen Menschen zum Zittern bringt und die anderen zum Jubeln. Ja, diese zwei Aspekte von dem Auftrag des Königs, die sind erstens, der König kommt, um zu richten. Und zweitens, der König kommt, um zu retten. Der erste Teil des Auftrags, der ist geprägt von Gottes Gerechtigkeit. Und der zweite Teil ist geprägt von Gottes Gnade. Wie komme ich darauf, dass der König hier, der Sohn, einen zweifachen Auftrag bekommt? Das ist interessant, die Schlachter, das hat mich erst verwirrt, die übersetzt hier im zweiten Vers, wie geschrieben steht, in den Propheten. Und dann kommt das Zitat. Aber im Urtext, da steht eigentlich, wie geschrieben steht, in dem Propheten Jesaja. Es ist aber interessant, dass Markus tatsächlich nicht nur den Propheten Jesaja zitiert, sondern auch Maleachi. Das war wohl damals recht üblich, dass Schreiber einfach zwei Propheten zitiert haben, wie als wäre es einer. Aber es ist interessant, dass er das macht. Der erste Teil des Zitats, der kommt nämlich aus Maleachi 3, Vers 1. Ich habe es vorhin vorgelesen. Und der zweite Teil kommt aus Jesaja 40, Vers 3. Und beide Propheten, die sprechen über einen Boten, der vor Gott herlaufen wird, der vor Gott kommen wird und wie ein Herold Gottes Kommen ankündigt. Das machen beide. Allerdings reden Maleachi und Jesaja in ihren Kontexten jeweils von einer ganz anderen, von einer ganz unterschiedlichen Sache, die Gott tun wird, wenn er nach diesem Boten kommt. Und das schauen wir uns jetzt beides an. Erstens, der König kommt zu uns, um zu richten. Wir haben es heute Morgen schon in der Lesung gehört. Maleachi sagt, mein Bote kommt vor Gott her, um ihm den Weg frei zu machen. Und dann direkt im Anschluss sagt er, wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Ja, er macht unmissverständlich klar, wenn dieser Gesalbte, der König Gottes, wenn er ankommt, dann wird er richten. Er wird hart vorgehen gegen alle, wie es in Maleachi heißt, gegen alle, die Gott nicht fürchten. Angefangen bei seinem eigenen Volk. In Markus ist ganz klar, im Vers 4 sehen wir Johannes der Täufer, der ist dieser Bote, der ist quasi die Erfüllung davon. Es steht, so begann Johannes in der Wüste. wie Jesaja gesagt hat, in der Wüste wird diese Stimme erklingen. Und was verkündigt er als erstes? Er verkündigt eine Taufe zur Buße. Das Volk hat einen Aufruf zur Buße, zur Umkehr nötig, weil sie in Sünden verstrickt sind. Und wenn dieser König, dieser Gottkönig, dieser Messias kommt, dann kommt er in Gottes Gerechtigkeit, um gerecht zu richten. Ihr Lieben und auch ihr Kinder, manchmal stehen wir in der Gefahr, etwas zu vergessen. Nämlich, dass unser König ein mächtiger und furchtgebietender König ist, ein gefährlicher König. Besonders in der heutigen Zeit in unserem Land, da stehen wir in der Gefahr, an einen verweichlichten Jesus zu glauben. An einen Jesus, der kein Problem hat mit der Sünde von Menschen, der kein Problem hat mit Regenbogenflaggen und mit LGBTQ, der für den Abtreibung kein Problem ist. Ja, und auch wir stehen in der Gefahr. Selbst wenn wir vielleicht diese Dinge, uns klar zu positionieren, aber wir neigen auch dazu, an einen Jesus zu glauben, der kein Problem hat, Kinder, wenn ich meinen Bruder oder meine Schwester haue oder ein Spielzeug wegnehme oder meine Eltern beklaue. Oder wenn wir mit unserem Geld nicht sorgfältig umgehen, wenn wir es rausschleudern. Wir haben vorhin gelesen, Gott hat ein Problem damit. Und mit diesem Zitat aus Maleachi will Markus uns aufwecken, er will uns wachrütteln und sagen, der König kommt. Und zwar auch, um zu richten. Weil wir Gottes Kinder sind, heißt das nicht, dass wir diesen König weniger fürchten sollten. Es ist wie aus einem Buch, was ich persönlich sehr liebe, Der König von Narnia von C.S. Lewis. Ja, da kommen Kinder in eine geheimnisvolle Welt. Und dort wird ihnen erzählt von einem König, der kommen soll, um alle zu retten. Und dieser König, der heißt Aslan. Und Lucy, ein kleines Mädchen, die fragt dann, Zitat, ist er ein Mensch? Der Biber antwortet, Aslan ein Mensch? Keine Rede davon. Ich habe euch doch gesagt, dass er der König der Wälder ist und der Sohn des großen Königs jenseits der Meere. Wisst ihr denn nicht, wer der König der Tiere ist? Aslan ist ein Löwe. Der Löwe. Der große Loi. Dann fragt eins der Kinder erschrocken, ich dachte, er ist ein Mensch. Ist man denn sicher vor ihm? Vor einem Löwen habe ich Angst. Dann ist die Antwort darauf so schön, denn dann sagt eine andere Person, das macht nichts, mein Kind. Du sollst auch Angst haben. Wenn jemand vor Aslan erscheint, vor dem König, ohne dass ihm die Knie zittern, dann ist er entweder unerhört mutig oder bloß ein Dummkopf. Und wir lachen jetzt, aber das gilt für unseren König auch. Wenn er am Ende aller Tage wiederkommen wird, dann wird es keinen Menschen geben, der aufrecht vor ihm stehen kann. Dann werden dem Mutigsten die Knie schlottern und alle werden ihre Knie beugen, weil wir dann diesen furchtgebietenden König sehen. Der kommt, um zu richten. Aber Gott sei Dank ist das nur der eine Teil von dem Auftrag, den der himmlische Vater dem König gegeben hat. Der zweite Teil ist, der König kommt auch, um uns zu retten. Markus zitiert nicht nur Maleachi, wo es um das Gericht geht. Markus zitiert auch diese schöne Stelle aus Jesaja 40. Und in dem Kontext verkündigt der Bote eine Gnadenbotschaft. Und da heißt es in Vers 1, ich lese es nochmal, tröstet, tröstet mein Volk. Und später, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Zu der Zeit von Johannes dem Täufer, da waren so viele, die verzweifelt waren, die Trost gebraucht haben. Und so viele waren enttäuscht von der Religiosität und ganz besonders von dem Tempeldienst in Jerusalem. Es ist so spannend, wenn ihr das hier lest, da kommt nicht nur das ganze Land Juda zu ihm raus, sondern auch aus Jerusalem kommen ganz viele zu ihm hinaus, zu dem Johannes. Denn sie sind enttäuscht von den leeren Ritualen, dass alles dazu verkommen war, dass alles ohne echtes geistliches Leben war. Deshalb gehen sie hinaus zu ihm in die Wüste. um diesen spannenden Prediger in Kamelhaaren zu hören, der Heuschrecken snackt. Liebe Gemeinde, wisst ihr was? Was hier beschrieben steht, das hat mich erinnert an das, was hier in der EG Würgendorf in letzter Zeit so passiert ist. Irgendwie hat es Ähnlichkeit mit Vers 5. Ich bin sicher, dass auch hier sehr viele sind, die Trost brauchen. Vielleicht bist du enttäuscht und von der Enttäuschung zerbrochen, die du in anderen Gemeinden gesammelt hast, die dir vielleicht von denen zugefügt wurden, die eigentlich auf dich hätten achten sollen. Vielleicht denkt auch der ein oder andere hier, jetzt, wo dieser neue Pastoralreferent da ist, ja, dieser neue Prediger, vielleicht gibt es jetzt einen Aufschwung, vielleicht geht es jetzt bergauf. Aber wenn du so denkst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe weder einen Mantel aus Kamelhaaren, noch kann ich mir vorstellen, dass Heuschrecken für mich so das Ding sind. Aber abgesehen davon, und das ist ganz wichtig, habe ich auch nicht im Geringsten die Macht, irgendetwas zu verändern. Irgendwie den Laden in Schwung zu bringen oder Würgendorf zu erwecken. Ich bin nichts. Genauso wie auch Johannes der Täufer nichts war. Es gilt heute genauso, was er hier in Vers 7 in der Wüste rausruft. Er verkündigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Schuhriemen zu lösen. Ich muss und ich werde euch enttäuschen. Aber was Johannes der Täufer hier angekündigt hat, dass dieser König kommen sollte, das ist unsere Hoffnung, weil er wird alle unsere Erwartungen übertreffen. Der himmlische Vater, der hat ihm den Auftrag gegeben und der gilt bis jetzt. Er hat ihm den Auftrag gegeben, zu trösten, zu heilen, aufzubauen, wo Zerbruch da ist. Also lasst uns auf nichts und auf niemand anderen hoffen, als auf diesen König. Lasst uns zu ihm flehen. Lasst uns nicht hoffen auf den Eintritt in den Bergbund, auf ein Gemeindefest, wo vielleicht ganz viele Leute kommen, auf einen Pastoralreferenten oder auf eine neue Gemeinde. Lasst uns Ausschau halten nach dem König und zu ihm flehen, dass er unsere Herzen erweckt. Denn wisst ihr was? Wenn er kommt, dann kommt er nicht in menschlicher Schwachheit, so wie ich. Wenn er kommt, dann kommt er in der Kraft des Allmächtigen. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Der König, der kommt zu uns in der Kraft des Heiligen Geistes. In Vers 9, schaut gerne nochmal rein, in Vers 9 ist es endlich soweit. Ja, das Warten hat ein Ende. Da steht, es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam. Da kommt dieser König des Universums. Und in Vers 10 lesen wir dann, das ist so gigantisch. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah ich den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Vers 11, und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Kinder, hier steht, der Himmel wird zerrissen. Was soll das bedeuten? Wer wohnt denn im Himmel? Der heilige Gott. Jetzt ist die Frage, können wir Menschen uns eine riesige Leiter stellen an den Himmel und hochklettern, damit wir zu Gott kommen? Nein. Wir sind darauf angewiesen, wenn wir Gott begegnen wollen, dass er zu uns kommt. Und genau das hat Gott versprochen. Von Anfang an in seinem Wort hat er versprochen, er wird zu uns kommen. Und jetzt in diesen Versen sehen wir dieses Versprechen erfüllt. In dem Menschen, der da kommt, in Jesus Christus, sehen wir, wie Gott zu den Menschen kommt. Dass der Himmel zerreißt, das ist symbolisch dafür, dass Gott sozusagen seine Tore aufmacht. Und dass sein Heiliger Geist auf Jesus kommt, ist eine so wichtige Tatsache und eine so große Verheißung für uns. Deshalb lesen wir das, dass der Geist wie eine Taube auf Jesus kommt, dass der Vater aus dem Himmel sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und diese Verheißung in Vers 8, dass Jesus uns mit demselben Geist taufen wird. Wir sehen, wie sich der dreieinige Gott aufmacht zu uns Menschen. Nicht durch einen Tempel, nicht durch einen Opfer- oder Priesterdienst, nicht durch irgendwelche Mittler wie die Priester oder die Leviten, sondern in der Person Jesus Christus. Wo gibt es ein solches Evangelium? Ja, die Katholiken, die brauchen Bilder oder Heilige, um durch sie irgendwie zu Gott zu kommen. Die Moslems, die brauchen strikte Rituale, ganz festgelegte Gebete und selbst dann können sie nicht zu Allah nahen. Wir haben einen König, eine echte Person, die wirklich zu uns gekommen ist. Ihr Kinder, wenn ihr Ritter wärt und ihr wüsstet, ihr müsst gegen einen Drachen kämpfen, dann bräuchtet ihr eine richtig starke Waffe, oder? Genauso ist es mit Jesus. Jesus wusste, dass er gegen den allerschlimmsten Drachen kämpfen muss. Und deshalb hat er auch die stärkste Waffe gebraucht. Und der Heilige Geist, der auf Jesus kommt, der ihn erfüllt für seinen ganzen Dienst, der ist so viel stärker als jede Waffe auf der Welt. Deshalb steht auch in Jesaja über ihn geschrieben, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und wir werden in den kommenden Monaten im Markus-Evangelium sehen, wie sehr dieser Geist Jesus ausgerüstet hat für so viele gute Werke. Und trotzdem ist das noch nicht alles. Ja, der König kommt zu uns in dem Auftrag des himmlischen Vaters. Er kommt zu uns in dieser Kraft des Heiligen Geistes. Aber um das zu erfüllen, wozu Jesus gekommen ist, hat noch eine dritte Eigenschaft gefehlt, in der der König kommen musste. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Der König kommt zu uns im Gehorsam eines treuen Sohnes. Wisst ihr, die Bibel bis zu diesem Punkt, wenn sie über den Menschen berichtet, dann ist das wie ein riesengroßes Buch des Versagens. Der erste Mensch, Adam, hat er Gott gehorcht? War er treu? Nein. Wie war es mit Noah, ein gerechter Mann? Oder mit Abraham, ein Freund Gottes. Wie war es mit Isaak und Jakob? Mit Mose, keiner so demütig und sanftmütig wie Mose. Wie war es mit Josua? Oder mit König David? Finden wir einen einzigen Mann in der Bibel, vor Jesus, der den perfekten Gehorsam hatte? Was war denn mit dem ganzen Volk Israel oder mit der gesamten Menschheit? Wie lautet Gottes Urteil über uns Menschen? Römer 3, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und wie soll der heilige Gott, der den perfekten Gehorsam fordert, wie soll der zu Menschen wie uns kommen? Die Antwort ist in Jesus. Die Antwort ist Jesus, der König, der zu uns kommt, im perfekten Gehorsam eines treuen Sohnes. In dem ersten Vers, in dem Jesus hier auftaucht, in Vers 9, da lesen wir schon direkt von seinem Gehorsam. Vers 9, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Jesus kommt und lässt sich taufen. Aber was ist daran so schockierend? Was lesen wir in Vers 4 und 5 über diese Taufe? Was war das für eine Taufe? Es war eine Taufe zur Buße, zur Umkehr. Eine Taufe, die die Schlechtigkeit, die Sünde von Menschen symbolisiert hat. Und dieser Jesus, der heilige Sohn Gottes, der keine Sünde gekannt hat, der kommt und lässt sich mit dieser symbolischen Taufe taufen. Er identifiziert sich mit uns Menschen. Und dann in Vers 12 heißt es, der Geist Gottes treibt ihn. Es ist wirklich wie so ein Antreiben. Er treibt ihn in die Wüste. Genau wie das Volk Israel, was in die Wüste gehen sollte, um geprüft zu werden, wie Gott es sagt. Und Kinder, was macht Jesus? Er weiß ganz genau, in der Wüste wird es richtig schwer werden. Da ist es heiß, da sind wilde Tiere, steht hier. Und da ist der Teufel, der ihn versucht. Sagt Jesus, nee, ich habe keine Lust. Ist mir zu anstrengend in der Wüste. Nein, Jesus macht das, Kinder, was ihr ganz oft nicht schafft. Und liebe Erwachsene, was ihr auch ganz oft nicht schafft. Er gehorcht Gott vollkommen. In Römer 5, Vers 14, da lesen wir, dass Adam wörtlich ein Vorbild dessen war, der kommen sollte. Also Paulus vergleicht Adam mit Jesus. Eine ganze Weile lang. Und wenn wir das machen, dann sehen wir Adam, der war in einer perfekten Umgebung. Ja, das war das Paradies, der Garten Eden. Und er hatte genau ein Gebot Gottes, das er befolgen sollte. Oder ein Verbot. Nämlich nicht von der Frucht zu nehmen. Und dieser einen Versuchung, der hat Adam nicht widerstanden. Ja, er war ungehorsam und treulos. Und dadurch hat Adam uns alle, die ganze Menschheit, in die Sünde gestürzt. Und ich sage euch, ich denke, ihr wisst das, wir alle hätten genauso gehandelt an Adams Stelle. Wir hätten auf ganzer Linie versagt. Wer von uns murrt nicht, wenn Gott mal eine Wüstenzeit schenkt? Wer von uns ist nicht so wie das Volk Israel? Wer vertraut Gott immer voll und ganz und streckt seine Hand nicht nach dieser Frucht aus, wenn irgendwas ein bisschen begehrenswerter aussieht als Gottes Verheißung? Keiner. Außer dem einen treuen Sohn, unserem König. Jesus, der war in einem so harten Umfeld, der kam schon in eine von Sünde zerfurchte Welt. Und er musste in die Wüste gehen, 40 Tage lang, und hat dort den Endgegner ist er begegnet, der ihn versucht hat mit schlimmen Versuchungen. Und Jesus hat keiner einzigen nachgegeben, sondern er hat jede Prüfung bestanden. Und genau das hat ihn zu dem Einzigen gemacht, der würdig ist, der fähig ist, als König zu uns zu kommen, um Gottes neues Reich einzuläuten, um uns zu retten. Gottes Kind, das ist für dich der einzige Trost in deinem Leben. Dass ein König gekommen ist in diesem Gehorsam des treuen Sohnes. Und überall da, wo du versagt hast, überall da, wo du Gott ungehorsam warst, für dich gehorcht hat. Ja, ohne Jesus ist unser Leben eine traurige Geschichte des Versagens. Das ist einfach so. Aber mit Jesus in unserem Leben ist die Geschichte von jedem Einzelnen von euch, eine der schönsten Geschichten des Universums. Und wisst ihr was? In der Vorbereitung, ich saß da und habe dann nochmal Vers 1 gelesen und da steht, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Dieser Abschnitt, der so, schon so voller Gnade, von Herrlichkeit ist, das ist nur der Anfang und es wird noch so viel mehr kommen. Gottes Kind, dein König ist gekommen im Auftrag des himmlischen Vaters. Dein König ist gekommen in der Kraft des Heiligen Geistes und in dem Gehorsam des treuen Sohnes. Er ist gekommen, um den Satan und alle unsere Feinde zu unterwerfen und dich und mich aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Und wenn es dir so geht wie mir, dass du in der letzten Woche und in den letzten Monaten und Jahren dein Versagen so oft vor Augen hattest, vielleicht zerbrochen warst wegen deiner eigenen Sünde gegen Gott, dann sei getrost und freue dich. Denn dein König ist nicht nur einmal gekommen, um dich ein für alle Mal zu retten. Er wird auch ein zweites Mal kommen, bald, und uns noch von jedem letzten bisschen der Sünde freimachen. Frei von jeder Versuchung. Das hat er versprochen. Und er wird es auch tun. Amen.